Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Jetzt ist genau das eingetreten, was so viele befürchtet hatten. 11 Corona-Infizierte nach einem Restaurantbesuch bei Leer in Ostfriesland und 107 in einer Baptistengemeinde in Frankfurt. Dabei hatte doch die Kanzlerin vor einem Monat, als die ersten Lockerungen angekündigt wurden, gewarnt: Keine Sekunde leichtsinnig werden, keine Sekunde in Sicherheit wiegen. Wir berichten aus Hessen, aber auch aus Berlin, wo der Vorstoß von Thüringens Ministerpräsident Ramelow zum Ende der Corona-Verbote auf harsche Kritik gestoßen ist. In Israel hat der Prozess gegen Premier Netanyahu begonnen. In Afghanistan überraschen die Taliban mit einem Vorschlag zur Waffenruhe. In Hongkong gehen die Menschen gegen das Sicherheitsgesetz auf die Straße und in der Fußball-Bundesliga rollt der Ball weiter durch leere Stadien. Und ab 18.40 Uhr hören Sie unseren Hintergrund zum Cyber-Grooming. TikTok, Fortnite und Co. als Einfallstor für sexuellen Missbrauch. Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Seit 2 Wochen dürfen in Hessen wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden, natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsauflagen. Aber irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein bei oder nach der Messe einer freien Baptistengemeinde in Frankfurt am Main am 10. Mai. 107 nachgewiesene Infektionen, meldet das hessische Gesundheitsministerium heute. Mehr von unserem Hessen-Korrespondenten Ludger Fittgau.
Die Infizierten hätten ihren Wohnsitz in Frankfurt und 3 weiteren angrenzenden Landkreisen, so der grüne hessische Gesundheitsminister Kai Klose in einer schriftlichen Mitteilung. Die Gesundheitsämter vor Ort hätten die Verfolgung der Kontaktpersonen sofort aufgenommen. Das Land stehe mit ihnen in engem Kontakt. Bereits gestern war gemeldet worden, dass die Infektionen im Zusammenhang mit einem Gottesdienst in einer Frankfurter Baptistenkirche im Stadtteil Rödelheim stehen, der vor rund 2 Wochen stattgefunden habe. Allein 40 Betroffene sollen in Frankfurt am Main leben, teilte der Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt, René Gottschalk, dem Hessischen Rundfunk mit. Im nördlich an Frankfurt am Main angrenzenden Wetteraukreis sollen 26 Menschen angesteckt worden sein, die am Gottesdienst oder einer nachfolgenden Privatveranstaltung teilgenommen haben. Insgesamt rund 100 Menschen seien dort inzwischen in Quarantäne geschickt worden, so die Behörden. Ein positiv getestetes Kind habe einen städtischen Kindergarten in Karben besucht. Alle anderen Kinder in der Notbetreuung und die Erzieherin seien aber negativ getestet worden. Niemand habe sich bei dem Kind angesteckt, das sich jetzt, wie seine Eltern, in häuslicher Quarantäne befinde, so der zuständige Wetteraukreis. In der benachbarten Stadt Hanau sollen 16 Menschen betroffen sein. Die örtlichen Verantwortlichen hatten schon am Samstagmorgen gemeinsam beschlossen, daraufhin das in einem Stadion geplante Fastengebet verschiedener muslimischer Institutionen zum Ende des Ramadan nicht zu genehmigen. Klaus Kaminski, der Hanauer SPD-Oberbürgermeister im Hessischen Rundfunk.
Wir waren nicht mehr bereit, ob der jüngsten Entwicklung des Infektionsgeschehens, aber auch der Ereignisse des Gottesdienstes der Baptisten in Frankfurt, dieses Risiko wirklich zu tragen. Das wäre irgendwo, wenn wir das jetzt aufgrund der jüngsten Entwicklung hätten weiterlaufen lassen, irgendwo zwischen Leichtsinn und Verantwortungslosigkeit.
Der stellvertretende Vereinsvorsitzende der Frankfurter Baptistengemeinde, Wladimir Pritzkau, hatte am Samstag erklärt, er könne nicht genau sagen, wie es zur Ansteckung gekommen sein könnte. Alle Regeln seien eingehalten worden. Es habe Desinfektionsmittel gegeben, der vorgeschriebene Abstand sei beachtet worden. Inzwischen aber gibt es Hinweise, dass die Gemeindemitglieder sich möglicherweise bei einer nachfolgenden Privatveranstaltung angesteckt haben. Diese Situation zeige, wie wichtig es sei, dass wir alle wachsam bleiben und nicht leichtsinnig werden. So mahnt nun der hessische Gesundheitsminister Kai Klose schriftlich. Das Virus sei weiterhin da und wolle sich verbreiten.
Trotz Frankfurt, trotz Ostfriesland, trotz der Masseninfektionen in verschiedenen Fleischbetrieben, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow möchte so schnell es geht zurück zur Normalität. Sein Motto: von Ver- zu Geboten, von staatlichem Zwang hin zu selbstverantwortetem Maßhalten. Konkret bedeutet das, ab 6. Juni würden die bisherigen Regeln zu Mindestabständen, zum Tragen von Mund-Nasen-Masken und auch die Kontaktbeschränkungen wegfallen. Das finden viele gut, stößt aber natürlich auch auf Kritik. Barbara Schmidt-Matern hat Stimmen gesammelt.
Thüringen ist zurück in den Schlagzeilen. Ministerpräsident Bodo Ramelow, Mitglied der Linkspartei, möchte Anfang Juni die landesweiten Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19, unter anderem die Maskenpflicht, aufheben. Im März habe man Entscheidungen angesichts von gut 60.000 Infizierten getroffen. Jetzt zähle Thüringen aktuell nur 245 Infektionen, erklärt Ramelow in der Bild am Sonntag. Und im MDR-Fernsehen ergänzt er:
Wenn man dann weiß, dass ein Krisenstab eines Landkreises und der Krisenstab des Landes 24 Stunden, 7 Tage besetzt sein muss, um sofort handeln zu können. Und dann stellen Sie fest, dass in der Hälfte des Bundeslandes kein Infektionsgeschehen mehr stattfindet. Dann müssen Sie Konsequenzen daraus ziehen.
Deshalb, so plant der Regierungschef, sollen Einschränkungen in Thüringen künftig nur noch in den Regionen gelten, wo die Infektionsrate steigt. Gesine Lötsch, Fraktionsvize der Linken im Bundestag, unterstützt ihren Parteifreund Ramelow im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio.
Er hat ja ausdrücklich gesagt, er möchte nicht Verbote, sondern Gebote oder auch auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger setzen. Und ich finde, er wird sich das gut überlegt haben.
Der Koalitionspartner SPD spricht in Erfurt allerdings von Irritationen. Auch die Unionsfraktion im Bundestag übt Kritik. Der Wunsch, schnell in die Normalität zurückzukehren, sei nachvollziehbar, aber auch gefährlich, meint Fraktionsvize Thorsten Frei in der Zeitung Die Welt. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bezeichnet den Thüringer Sonderweg in der Saarbrücker Zeitung als Fehler und ergänzt bei Twitter: Wir haben keine Impfung, kein Medikament und keine Immunität. Jetzt auf das Rückgrat der Pandemiebekämpfung, nämlich Masken und Abstand, zu verzichten, ist fahrlässig. Auch in Niedersachsen herrscht Sorge, nachdem sich in einem Restaurant mehrere Menschen mit dem Covid-19-Virus infiziert haben.
Ich finde, jeder und jede muss sich jetzt auch fragen, ob das, was jetzt wieder möglich ist und was nicht verboten und zulässig ist, jetzt auch immer gleich wieder sein muss,
meint Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann von der SPD. Katrin Göring-Eckardt fordert in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ebenfalls mehr Wachsamkeit auf Seiten der Länder. Sie müssen jetzt aufpassen, dass uns die Situation nicht entgleitet, warnt die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag. Diese Sorge treibt auch die Bundesregierung um im Hinblick auf sogenannte Corona-Demos. Erneut gingen am Wochenende Tausende auf die Straße, allerdings weniger Menschen als in den Wochen zuvor.
Ich glaube, die Regierung sollte langsam mal einräumen, dass sie Fehler gemacht hat.
Wenn jemand krank ist, dann soll er eine Maske aufziehen, so gut wie es geht, um die anderen zu schützen. Aber nicht den gesunden Menschen zwingen, eine aufzuziehen, weil er kann dem Kranken nichts tun eigentlich. Ja?
Zwei Stimmen aus dem WDR-Fernsehen von einer Demonstration in Köln. In Leverkusen mischten sich ebenfalls am Samstag Rechtsextreme und das Volk. Niemand sei sicher vor dem Beifall von der falschen Seite, sagt dazu Wolfgang Schäuble. In der Welt am Sonntag bewertet der Bundestagspräsident den Widerstand gegen die Schutzmaßnahmen als Zeichen einer lebhaften Demokratie.
Ich glaube, da läuft gar nichts schief, sondern es ist eine neue Erfahrung für die Menschheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir etwas Vergleichbares nicht erlebt,
hatte der Christdemokrat am Freitag im ARD-Fernsehen erklärt.
Aber wenn man dann auf der anderen Seite die Bilder gesehen hat, ob jetzt in Bergamo, in Straßburg, dann war es eben richtig, zunächst einmal die Kontakte so stark zu beschränken und jetzt kann man eben mit allen Risiken schrittweise wieder lockern.
Dass Bodo Ramelow in seinem Bundesland nun alle landesweiten Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19 abschaffen will, verkündete der Ministerpräsident genau an jenem Tag, als bundesweit und in Thüringen Hunderte von Menschen genau diese Abschaffung forderten.
Das Robert-Koch-Institut hat heute Morgen 431 Neuinfektionen gemeldet und 31 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind es jetzt insgesamt gut 8.200 Tote in Deutschland. In den USA sind es ganz andere Dimensionen, auch dann noch, wenn man berücksichtigt, dass dort viermal so viele Menschen leben wie hierzulande. Jetzt hat die New York Times mit einer ungewöhnlichen Aktion reagiert. Peter Mücke.
Fast 100.000 Tote in den USA, ein unermesslicher Verlust. Das ist die einzige Schlagzeile auf dem Titelblatt der Sonntagsausgabe der New York Times. Es folgen, klein gedruckt und auf über insgesamt 4 Seiten verteilt, die Namen von 1.000 Menschen, die während der Corona-Pandemie gestorben sind. Die meisten mit einem kurzen persönlichen Satz, der aus einem bereits veröffentlichten Nachruf stammt. Beginnend mit Patricia Down, 67 Jahre alt, Rechnungsprüferin aus San Jose, Kalifornien, und endend mit Dolores Madeira, 91 Jahre, die Ehefrau eines Army-Veteranen aus Ocean Point, New Jersey. Die 1.000 Menschen stellen nur 1% der Opfer dar, schreiben die Autoren des Projekts, aber keiner von ihnen sei nur eine Statistik. Zahlen allein könnten ohnehin nicht die Auswirkungen der Pandemie auf die USA ermessen. Weder die Zahl der Patienten, die der verlorenen Jobs oder der zu früh beendeten Leben. Mit der Aktion wolle man aber etwas schaffen, auf das die Menschen noch in 100 Jahren zurückblicken können, um das Ausmaß der Krise zu verstehen. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind in den USA bisher mehr als 1,6 Millionen Corona-Infektionen und rund 97.000 Todesfälle gemeldet worden.
In Jerusalem hat heute der Prozess gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu begonnen. Die Vorwürfe: Betrug, Untreue und Bestechlichkeit. Netanyahu ist der erste amtierende Regierungschef, der in Israel vor Gericht gestellt wird. Tim Aßmann.
Als König Israels preist dieser Mann Benjamin Netanyahu und nennt ihn bei seinem Spitznamen Bibi. Während auf den Straßen Jerusalems und auch nahe dem Gericht Gegner und Anhänger des Premierministers demonstrierten, machte der Angeklagte Netanyahu im Gerichtsgebäude und schon vor Prozessbeginn seiner Wut über die Justiz Luft. Mehrere Minuten lang griff Netanyahu Ermittler und Ankläger scharf an. Er komme erhobenen Hauptes, sagte der Regierungschef. Polizei und Staatsanwälte haben sich mit linken Journalisten zusammengetan. Ich nenne sie die Nur-Nicht-Bibi-Bande, um mir haltlose Vorwürfe auf den Leib zu schneidern. Ihr Ziel ist es, einen starken Premierminister des rechten Lagers zu stürzen und somit das nationale Lager für viele Jahre von der Führung des Staates fernzuhalten. Ein Putschversuch durch die Justiz, so sieht Benjamin Netanyahu die Anklage gegen ihn weiterhin. Unmittelbar vor Beginn nannte er den Prozess nun lächerlich und war dabei umringt von mehreren Ministern aus einer nationalkonservativen Likud-Partei, die so ihre Solidarität mit ihrem Parteivorsitzenden zeigten. Transportministerin Miri Regev erklärte: Heute ist ein trauriger Tag für die Demokratie in Israel. Nicht nur Premierminister Netanyahu steht heute vor Gericht, sondern ein Großteil der Bevölkerung, der an Netanyahu glaubt und ihn unterstützt. Immer wieder wurde versucht, den Premierminister an der Wahlurne zu stürzen, und das ohne Erfolg. Mit blauer Schutzmaske stand Benjamin Netanyahu im Gerichtssaal als Angeklagter. Ein Bild mit starker Symbolkraft, das der 70-Jährige zu vermeiden versuchte. Doch das Gericht lehnte seinen Antrag, dem Prozessauftakt fernbleiben zu dürfen, ab. Er kenne und verstehe die Anklage, sagte der Ministerpräsident nun auf Nachfrage der vorsitzenden Richterin, die ihn konsequent Herr Netanyahu nannte. Es geht um 3 unterschiedliche Ermittlungskomplexe. Der Regierungschef und seine Frau sollen Luxusgeschenke von Unternehmern angenommen haben. Im Gegenzug, so die Darstellung der Ermittler, setzte sich Netanyahu für die Interessen der Geschäftsleute ein. Außerdem wird ihm eine illegale Absprache mit einem Zeitungsverleger zur Last gelegt. Am schwersten wiegt der Vorwurf, der Premier, der vorübergehend auch Kommunikationsminister seines Landes war, habe einem Medienunternehmer wettbewerbsrechtliche Vorteile verschafft, damit ein Internetportal des Geschäftsmanns möglichst positiv über die Netanyahus berichtet. Der Anklage gingen jahrelange Ermittlungen voraus. Mehrere ehemalige enge Mitarbeiter Netanyahus sind nun Kronzeugen der Staatsanwaltschaft. Die Anklage lautet auf Untreue, Betrug und Bestechlichkeit. Trotz der Vorwürfe hat Netanyahu in der Bevölkerung immer noch viel Rückhalt. Für diesen Einwohner von Jerusalem ist der Langzeitpremier schlicht alternativlos. Einerseits halte ich ihn für schuldig, möglicherweise in allen Punkten. Aber ich denke, dass es keinen anderen Politiker im Land gibt, der den Job so machen kann wie er. Es sind ungewöhnliche Zeiten. Nach knapp 1,5 Stunden war der Prozessauftakt beendet. Bis die mündliche Verhandlung fortgesetzt wird, vergehen möglicherweise mehrere Monate. Die Netanyahu-Verteidigung hat um mehr Vorbereitungszeit gebeten. Das Verfahren ist umfangreich. Auf einer Liste möglicher Zeugen stehen mehr als 300 Namen. Bis zu einem Urteil werden wohl Jahre vergehen.
Jahre, die Netanyahu auch im Amt bleiben möchte. Erst am vergangenen Sonntag war er für seine fünfte Amtszeit vereidigt worden. Zum Prozessauftakt hören Sie auch gleich nach den 19 Uhr Nachrichten den Kommentar. In Afghanistan wird gerade das Ende der Fastenzeit der Muslime gefeiert, wobei auch dort die Feierlichkeiten von der Corona-Pandemie überschattet werden. Die übliche Ausgelassenheit sollte also nicht aufkommen. Aber immerhin, es gibt einen Grund zur Freude. Die radikal-islamischen Taliban haben eine dreitägige Waffenruhe angekündigt. Silke Dietrich.
Damit unsere Landsleute in Ruhe und Frieden das Zuckerfest feiern können, haben wir alle unsere Krieger aufgefordert, unsere Gegner nicht anzugreifen. Das haben die Taliban gestern Nacht auf ihrer Homepage verkündet. Die Afghaninnen und Afghanen, steht dort weitergeschrieben, sollen die Feiertage mit Glückseligkeit verbringen. Viele Gläubige sind heute in Kabul in die Moscheen gegangen. Das zeigen Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters. Said Suleiman kommt gerade vom Gebet und ist erleichtert über die Waffenruhe. Das kommt wirklich zur richtigen Zeit, sagt er, dass die Waffen nun stillstehen. Ich hoffe sehr, dass dies der Anfang von einem langen Frieden im Land sein wird. Auch der afghanische Präsident Ashraf Ghani hat heute bei einer Pressekonferenz den Waffenstillstand zwar begrüßt, zeigte sich aber auch ein wenig skeptisch. Ich habe allen unseren Soldaten befohlen, den Waffenstillstand zu beobachten und im Verteidigungsmodus zu bleiben, sagt er. Um Frieden zu erreichen aber, müssen wir miteinander verhandeln. Ein Team der afghanischen Regierung steht schon jetzt dazu bereit. Erst vor knapp 2 Wochen hatte Ashraf Ghani angekündigt, gegen die Taliban wieder in die Offensive zu gehen. 2 perfide Anschläge hatten das Land erneut erschüttert. Auf einer Beerdigung im Osten des Landes hatte ein Attentäter 32 Trauergäste mit in den Tod gerissen. In der Hauptstadt Kabul haben Angreifer ein Krankenhaus gestürmt und gezielt auf junge Mütter geschossen. Auch 2 Babys sind bei dem Angriff gestorben, andere lagen verletzt in den Armen ihrer toten Mütter. Die afghanische Regierung hatte die Taliban für den Anschlag verantwortlich gemacht. Die radikalen Islamisten aber haben den Anschlag verurteilt und gesagt, dass sie damit nichts zu tun gehabt hätten. Ende Februar hatten die USA und die Taliban ein Abkommen unterzeichnet, das eigentlich zum Frieden in Afghanistan hätte führen sollen. Seitdem aber hätten die Taliban mehr als 3.800 Angriffe durchgeführt, sagt die afghanische Regierung, bei denen mehr als 400 Zivilisten ums Leben gekommen seien. Sowohl die afghanische Regierung als auch die Taliban lassen seit einigen Wochen Gefangene frei, was eine Bedingung von beiden Seiten ist, bevor sie sich vielleicht an einen Tisch setzen werden, um einen möglichen Frieden in Afghanistan zu verhandeln. Seitdem die USA zusammen mit internationalen Truppen im Jahr 2001 in Afghanistan einmarschiert sind, hat es erst einmal einen Waffenstillstand gegeben. Das war vor 2 Jahren, auch zum Ende der Fastenzeit. Damals hatten die Taliban aber schon am 3. Tag der Waffenruhe ihre Kämpfe wieder aufgenommen. Auch wenn die Afghaninnen und Afghanen nun vermutlich für 3 Tage keine Bomben oder Anschläge erleben müssen, seien die Muslime im Land dennoch betrübt, sagt Navid Usmani aus Kabul in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP. Wir sind umgeben von Unsicherheit, Armut und jetzt verbreitet sich hier auch noch das Coronavirus, erzählt er. Wir haben in der Moschee gebetet, dass diese Krankheit aus Afghanistan verschwindet, wenn dies auch Allahs Wille ist. Offiziell haben sich fast 10.000 Menschen mit Corona in Afghanistan infiziert. Mehr als 200 seien daran gestorben.
Gibt es einen neuen Kalten Krieg? Die Regierung Chinas hat die USA jedenfalls davor gewarnt. Washington bringe mit seinen Lügen über das Coronavirus die Beziehungen zwischen beiden Ländern an den Rand eines neuen Kalten Krieges, sagte Außenminister Wang Yi heute vor Journalisten. Das Verhältnis wird aber derzeit nicht nur durch die Corona-Krise belastet, sondern auch durch das geplante neue Sicherheitsgesetz für Hongkong. Dort haben heute Tausende gegen dieses Gesetz demonstriert. Axel Dorloff.
Die Demonstranten versammelten sich im Einkaufsviertel von Causeway Bay auf Hongkong Island und marschierten in den Stadtteil Wan Chai. Viele von ihnen waren schwarz gekleidet und riefen Parolen wie "Befreit Hongkong" oder "Das nationale Sicherheitsgesetz kann uns töten", aber nicht alle. Ein Großaufgebot der Polizei ging gegen die Demonstranten vor, mit Tränengas, Wasserwerfern und Gummigeschossen. Die Polizei hatte im Vorfeld gewarnt, dass Demonstrationen wegen der Corona-Pandemie als illegale Versammlungen aufgelöst würden. Der neuerliche Protest richtet sich gegen ein Sicherheitsgesetz, das Chinas Staats- und Parteiführung Ende der Woche für die Sonderverwaltungsregion Hongkong angekündigt hat. Auch der prodemokratische Politiker Lam Choy Ting war unter den Demonstranten. Hongkongs Situation ist wirklich kritisch. Wir fürchten, dass die Kommunistische Partei Chinas dieses teuflische Gesetz dazu nutzt, die Menschen in Hongkong weiter zu unterdrücken. Sie versuchen, das Prinzip ein Land, zwei Systeme zu ruinieren und ignorieren den Willen der
Hongkonger.
Das geplante Sicherheitsgesetz soll sich gegen Aktivitäten richten, die als subversiv und terroristisch gegenüber der Zentralregierung in Peking eingestuft werden. Ebenso gegen solche, die auf Hongkongs Unabhängigkeit zielen. Vertreter des prodemokratischen Lagers in Hongkong nennen das geplante Sicherheitsgesetz ein Todesurteil für die Demokratiebewegung. Sie fürchten, dass künftig jegliches kritisches Verhalten gegenüber China strafrechtliche Folgen haben kann. Hongkongs ehemaliger Regierungschef Leung Chun-ning, der die Sonderverwaltungsregion von 2012 bis 2017 regiert hat, hat das geplante Gesetz auf dem Volkskongress in Peking verteidigt. Alle Rechtssysteme der Welt, auch die westlichen Länder, hätten Gesetze, die die nationale Sicherheit schützen. Hongkong sei da seit 23 Jahren eine Ausnahme. Das Gesetzesvorhaben richtet sich im Wesentlichen gegen zwei Dinge. Das erste ist die Unabhängigkeitsbewegung, die Hongkong von China loseisen will. Das zweite sind terroristische Aktivitäten. In den vergangenen Monaten hat die Polizei eine große Menge von aufwieglerischem Material sichergestellt, also einfach ausgedrückt, selbstgebaute Bomben. Und die sollen terroristischen Zwecken dienen. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat internationale Kritik an Chinas Umgang mit Hongkong als Einmischung in innere Angelegenheiten zurückgewiesen. Seine Regierung plane das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit auch als Reaktion auf, Zitat, die Gewalt und terroristische Aktivitäten bei den Protesten in Hongkong seit vergangenem Sommer. Hongkongs letzter britischer Gouverneur Chris Patten warf China im Magazin Times unter dessen Verrat vor. Was wir sehen, sei eine neue chinesische Diktatur, sagte Patten. Die Menschen in Hongkong seien von China verraten worden.
Die Corona-Politik in Großbritannien ist geprägt von Widersprüchen. Gut, das ist auch anderswo so. Es geht um Lernprozesse. Aber London, namentlich Premier Boris Johnson, hatte zunächst auf Herdenimmunität gesetzt. Der Lockdown kam spät. Dabei hatte es Johnson selbst schwer erwischt, einschließlich Intensivstationen. Inzwischen ist Großbritannien das Land mit den meisten Toten in Europa. Und jetzt gerät Johnsons Chefberater Dominic Cummings ins Visier von Oppositionspolitikern und Journalisten, die seinen Abgang fordern, nicht wegen Fehlberatungen, sondern weil er sich selbst, sagen wir, ungeschickt verhalten hat. Aus London, Thomas Spickhofen.
2 Meter Abstand, sagt Dominic Cummings zu den Reportern, die vor seinem Haus auf ihn warten. Ihr sollt 2 Meter Abstand halten. Aber die Rücktrittsforderungen an den Chefberater von Premierminister Boris Johnson rücken immer näher. Cummings soll Ende März, als sich das ganze Land im Lockdown befand, mit seiner Frau und dem 4-jährigen Sohn mehr als 400 Kilometer in den Nordosten Englands gefahren sein, um das Kind bei seinen Eltern unterzubringen. Cummings Frau hatte da bereits Symptome des Coronavirus, bei ihm selbst sollen sie erst am nächsten Tag aufgetreten sein. Ich habe mich verantwortungsvoll und gesetzestreu verhalten, sagt Cummings. Es sieht aber nicht gut aus, entgegnet ihm ein Reporter. Wer schert sich schon darum, erwidert Cummings.
Who cares about good looks?
Es geht darum, das Richtige zu tun, nicht darum, was ihr Journalisten darüber denkt, fügt Johnsons engster Vertrauter noch hinzu. Dominic Cummings ist nicht irgendwer im Londoner Regierungsviertel Whitehall. Er gilt als Mr. Mastermind, als das strategische Superhirn hinter Premierminister Boris Johnson. Johnson war das Gesicht der Brexit-Kampagne. Cummings war der Stratege, der den Slogan »Let's get back control« erfunden hat. »Lasst uns die Kontrolle zurückholen von der EU, über unser Geld, unsere Grenzen und unsere Gesetze.« Von Cummings soll auch der Wahlkampfschlager »Let's get Brexit done« stammen, lasst uns endlich den Brexit über die Bühne bringen. 2 erfolgreiche Strategien, die Johnson erst zu dem gemacht haben, was er heute ist und immer sein wollte, Premierminister des Vereinigten Königreichs. Reihenweise stellten sich führende Kabinettsmitglieder am Wochenende hinter den umstrittenen Berater. Aber die Kritik in den eigenen Reihen wächst. Die strengen Ausgangsbeschränkungen stammen schließlich ganz wesentlich mit aus der Feder von Dominic Cummings, sagt der konservative Unterhausabgeordnete Steve Baker. Wir können es uns nicht leisten, auf diese Weise politisches Kapital zu verbrennen. Und ich sehe nicht, wie das aufhören kann, solange Dominic noch auf seinem Posten ist. Das wird jetzt so weiterlaufen, bis er geht. Er habe es ohnehin immer für einen Fehler gehalten, Dominic Cummings in die Downing Street zu holen, gibt Steve Baker zu. Aber jetzt untergrabe er das Vertrauen in die gesamte Regierung. Das Land kann sich diesen Unsinn nicht leisten. Dominic sollte gehen und wir sollten uns um die Dinge kümmern, die das Leben der Menschen betreffen.
Boris Johnson ist Cummings übrigens gerade eben auf seiner sonntäglichen Pressekonferenz zur Seite gesprungen. Der habe sich in jeder Hinsicht verantwortungsvoll und legal verhalten. Und dann hat er noch was gesagt, der Boris Johnson. We are beating the virus. Wir schlagen den Virus. Bei mir im Studio ist jetzt Astrid Ravol. Wer hat da in der Bundesliga wen geschlagen?
Ja, Spieltag 27 in der Bundesliga geht weiter und die Geisterpartien, die gehen auch weiter. Wer hat wen geschlagen? Aktuell Köln, noch nicht die Düsseldorfer. 0:0 heißt es da, 34 Minuten sind gespielt. Aber die Augsburger, die hatten einen richtig guten Lauf, nämlich 3:0 gegen den FC Schalke 04 hieß es am Ende. Und Jan Wochner hat die Einzelheiten der Partie.
Es war ein perfekter Einstand für Augsburgs neuen Trainer Heiko Herrlich bei dessen Premiere auf der FCA-Trainerbank. Das 3:0 auf Schalke war auch in der Höhe verdient. Augsburg ging früh in Führung. Eduard Löwen traf schon nach 6 Minuten per Freistoß. Schalke blieb über 90 Minuten fast ohne echte Großchance. Augsburg verteidigte dagegen clever und traf nach groben Schalker Schnitzern in Durchgang 2 noch durch Saren Renbase und Cordova. Für Schalke war es das 9. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Die Leistung gegen Augsburg war erschreckend schwach. Von Minute zu Minute wirkten Schalke-Spieler mehr und mehr verunsichert. Augsburg hatte leichtes Spiel.
Auch für den FSV Mainz 05 gab es heute nicht viel zu holen gegen RB Leipzig. Wie schon in der Hinrunde kassierten die Mainzer eine heftige Klatsche, auch wenn sie diesmal nicht ganz so hoch ausfiel. Julia Metzner hat die Gala-Vorstellung von RB-Torjäger Timo Werner gesehen.
Passivität gegen Spielfreude, Frust gegen Lust. Und am Ende konnte Mainz froh sein, dass es nur 0:5 verloren hatte. Leipzig spulte sein Spiel in aller Effektivität ab und lässt damit seine Kritiker erst einmal verstummen. Nationalstürmer Timo Werner glänzte als dreifacher Torschütze, erzielte nach 11 Minuten schon das 1:0. Paulsen und Sabitzer sorgten für den 3:0 Halbzeitstand. Nach der Pause machte RB eindrucksvoll weiter. Die Tore 2 und 3 von Werner sorgten für den Endstand. Leipzig bleibt als Tabellendritter am Spitzenduo dran. Enttäuschende Mainzer können sich im Abstiegskampf keine Luft verschaffen und sind weiter 15.
Das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Tabellenführer Arminia Bielefeld und dem zweitplatzierten Hamburger SV versprach auf dem Papier viel, konnte davon aber nur wenig halten. Holger Gerska.
Damit bleibt Arminia Bielefeld im Kalenderjahr 2020 unbesiegt und ist deutlich auf Aufstiegskurs. Beim HSV konnte sich der Tabellenführer auf den starken Torhüter Stefan Ortega, eine konzentrierte Abwehrriege und manchmal auch aufs Glück verlassen. So traf der Hamburger Tim Leibold in der 67. Minute freistehend den linken Pfosten. Es war die größte einer ganzen Reihe Hamburger Chancen. Die Bielefelder konnten sich selten nachhaltig vom Druck befreien. So gab es auch nur 2 eigene große Möglichkeiten. Fabian Klos scheiterte in beiden Fällen am konzentriert reagierenden Hamburger Torhüter Daniel Heuer-Fernandes. So blieb ein gutes Zweitligaspiel torlos.
Immerhin aber, der HSV machte einen Punkt auf den drittplatzierten Verfolger in der Tabelle, nämlich auf Stuttgart, gut, auch weil der VfB sein Auswärtsspiel bei Holstein Kiel verlor. Matthias Dröge berichtet.
Der 4. Heimsieg für Holstein Kiel war einer mit jeder Menge Glück. Nach der frühen Führung durch Ioa übernahm Stuttgart das Kommando, scheiterte aber immer wieder an Schlussmann Gelios. Obwohl der VfB nach einem Platzverweis gegen Spielmacher Didavi im 2. Durchgang zu 10 spielen musste, fand Kiel kaum Mittel, um sich vorne Möglichkeiten zu erspielen. Erst der Ausgleich durch Elfmeter ließ Kiel aufwachen. Danach nutzte die Elf von Trainer Werner grobe Abwehrpatzer des VfB und brachte den Sieg trotz des Stuttgarter Anschlusses Schlusstreffers ins Ziel.
Fehlt noch die Partie Karlsruhe gegen Bochum. Auch diese Partie verlief torlos im Kellerduell 0:0 am Ende mit Detlef Lindner.
Bochum wusste am Anfang der Begegnung überhaupt nicht, was da geschah. So dominant war der KSC, der 4 ganz dicke Torchancen hatte. Aber der Pfosten und ein sehr starker VfL-Keeper Riemann verhinderten den frühen Rückstand. Nach einer guten halben Stunde waren die Bochumer nach einer Umstellung plötzlich da, verpassten durch Danilos Lattentreffer gar das Führungstor vor der Pause. Ganvola scheiterte danach mehrmals an Karlsruhes Torsteher Upov, genauso wie Zoller mit seinem Drehschuss. Bochum hat sich diesen Punkt in Karlsruhe hoch verdient. Ein Sieg wäre durchaus auch drin gewesen.
Basketball-Bundestrainer Henrik Rödel sollte eigentlich Mitte Juni mit der Nationalmannschaft um das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio kämpfen. Wegen der Corona-Pandemie sind das Qualifikationsturnier und auch die Sommerspiele ja bekanntlich um ein Jahr verschoben worden. Ebenso wurde Rödels Vertrag um ein weiteres Jahr gerade verlängert.
Ja, es ist schon ein besonderes Signal des Vertrauens in die Arbeit, die man gemacht hat. Wir haben natürlich auch jetzt ein ganzes Jahr mittlerweile verbracht, um den Sommer vorzubereiten. Und es ist natürlich schon für alle sehr frustrierend, dass wir jetzt nicht die Chance gehabt haben, jetzt im Sommer uns zu versuchen zu qualifizieren für die Olympiade. Das Turnier ist ja verlegt worden auf nächstes Jahr, fast zeitgleich auf ein Jahr später. Deswegen bin ich froh, dass ich diese Situation dann im nächsten Jahr wieder vorliegen habe und dann natürlich auch weiter den Versuch vor mir habe, mich für eine Olympiade mit der Mannschaft zu qualifizieren.
Sagt Basketball-Bundestrainer Henrik Rödel. Er ist heute Abend auch Gast bei uns im Sportgespräch ab 23.30 Uhr.
Vielen Dank, Astrid Rawohl, für den Sport. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss.